Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder im richtigen Sender, Radio X. Richtiger Tag für den Freitag im Monat, Uhrzeit 16, 17 Uhr. Richtige Sendung, Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Schon mal der Hinweis, falls ihr zwischendurch weg müsst oder früher weg müsst, ihr könnt die Sendung ab morgen bei Radio X Plus 7 nachhören. Da steht es 7 Tage als Audiothek zur Verfügung. Ist Zustand und Zukunft des, Klammer auf, Stadt, Klammer zu, Waldes, der Waldzustandsbericht 2021 ist das Thema unserer heutigen Sendung. Die Daten im Waldzustandsbericht 2021 für den Stadtwald Frankfurt weisen zwar eine Verbesserung gegenüber 2020 aus, allerdings handelt es sich dabei nur um eine geringfügige Verbesserung. Waren 2020 noch 98,9% der Bäume im Stadtwald krank oder abgestorben, liegt die Zahl für 2021 bei 96,4%. Ist das jetzt eine Trendwende oder eine Bestätigung der Schädigung des Waldes? Womit lässt sich dieser Rückgang erklären? Was unternimmt der Stadtforst, um den Stadtwald widerstandsfähiger gegen den fortschreitenden Klimawandel zu machen? Wie kann, soll, muss die Zukunft des Waldes gestaltet werden? Wir beleuchten den vorliegenden Bericht und mein Gast im Studio heute ist der Peter Rodenfels. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter im Grünflächenamt Stadt Frankfurt. Peter, wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder hier bist. Letztes Mal gut zwei Jahre.
Ja, richtig, genau. Ich glaube, es war Herbst, war
kalt. Nee, Februar 20. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Okay. Habe ja ein unbestechliches Archiv zu Hause. Ja, mein Name ist Otto Gebhardt. Und bevor wir jetzt da dann einsteigen in das Thema, Peter, was gab für dich mal den Anstoß, überhaupt Förster zu werden oder so in das berufliche Umfeld einzusteigen?
Ich wusste sehr lange nicht, was ich machen will. Zumindest während der Schulzeit noch nicht. Mir hat immer sehr gut gefallen Biologie, Naturwissenschaften. Ich bin nach der mittleren Reife, nachdem ich die in der Tasche hatte, bin ich nochmal auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. Und dieses BWL ist mir relativ leicht gefallen. Ich wollte es aber nicht studieren. Und dann habe ich geguckt, was es denn gibt, das sowohl Naturwissenschaften als auch BWL ein bisschen abbildet. Und da bin ich auf Forstwissenschaften gekommen und es hat mir vom Studienplan sehr zugesagt, deswegen habe ich es einfach mal ins Blaue rein, habe ich mich da mal eingeschrieben und ich habe es nicht bereut bis heute.
Also schon eine Liebe zum Wald gehabt vorher oder hat sich das erst im Laufe der Jahre dann so entwickelt?
Das hat sich tatsächlich erst, also ich fand es immer toll im Wald, aber ich konnte jetzt ich habe vielleicht 5 Baumarten gekannt. Also ich bin jetzt familiär oder so nicht vorbelastet. Okay. Ich fand es immer als Kulisse ganz nett und fand es auch interessant, mit der Schule mal einen Ausflug in den Wald zu machen. Aber vorbelastet war ich nicht. Mir hat, wie gesagt, der Studienplan toll gefallen und ich habe es bis heute eigentlich nicht bereut, dass ich es dann studiert habe und
Zur Berufung
gemacht. Genau, also ich war von Anfang an nicht sicher, ob ich vielleicht in den Forstdienst will, wie ich es jetzt gemacht habe. Man kann mit dem Studium allerhand anfangen. Ja. Man kann in Naturschutz gehen, man kann in die Landschaftsplanung gehen. Viele Leute werden Bürgermeister.
Tatsächlich. Okay. Ja, jetzt nochmal so, bevor wir weitermachen, nur eine persönliche Frage. Das, was ich mir denke, wenn man Tag aus, Tag ein mit etwas zu tun hat, bekommt man ja eine gewisse Distanz dazu. Kannst du den Wald noch als ein Ökosystem betrachten oder wenn du im Wald unterwegs bist, also jetzt mal jenseits deiner Arbeitszeit, ist das so vorbelastet, die Wahrnehmung vom Wald?
Beim Spazierengehen muss man doch manchmal aktiv abschalten, um nicht irgendwie dann doch wieder in die Arbeit zurückzufallen, weil das ist ja irgendwie auch mein Arbeitsplatz. Das gelingt mir aber ganz gut, glaube ich. Aber den Wald als Ökosystem sehe ich schon noch auf jeden Fall. Also das ist ja auch Teil des Berufs. Ich mache ja nicht nur Holzproduktion oder Verkehrssicherung. Ich bin ja tatsächlich aktiv in der Ökosystempflege auch mitunter. Und von daher darf ich die Prozesse auch nie ausschließen bei meiner Arbeit. Es ist ja ein hoch multifunktionales Konstrukt, der Wald. Ja. Und wenn ich am einen Ende zu viel säge, dann fällt mir das andere Ende mit auf den Kopf. Also jetzt rein ökologisch gesprochen und nicht physikalisch.
Mhm. Ja, das ist mir jetzt auch, als ich mal wieder mit intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, auch gekommen, dachte, das ist ja viel mehr als nur den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, kann man da wahrscheinlich schon noch sagen, weil der Wald ja viel mehr ist wie Holz.
Genau.
Da können wir gleich zur nächsten Frage, welche Funktionen in Anführungszeichen, ich tue mir bei dem Begriff bei Lebewesen immer schwer von Funktionen zu sprechen, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Welche Funktionen werden denn dem Wald zugeschrieben?
Mhm. Ist auch tatsächlich gesetzlich verankert, also in Hessen sogar ganz weit aufgedröselt. Also es gibt die Nutzschutz-, Erholungs- und die Klimaschutzfunktion, so steht es im Gesetz drin. Also Nutzfunktion ist, der Wald dient tatsächlich als Rohstofflieferant. Ne? Der Tisch, an dem wir sitzen, ist zu größten Teil aus Holz.
Knock on wood.
Genau. Schutzfunktion, der Wald ist Lebensraum und Schutzhabitat für Tiere, Pflanzen, Pilze, aber auch Wasserschutz, Erosionsschutz, Klimaschutz ist dann auch eine weitere Funktion, ist sogar im hessischen Landeswaldgesetz verankert. Die Klimaschutzfunktion des Waldes ist extra herausgehoben. Und die Erholungsfunktion, also Frankfurt, der Wald, der wird von, ich meine, 2 Millionen Leuten besucht jedes Jahr.
Ja, ja, okay.
Natürlich auch mehrfach.
Ja, ja, logisch, logisch.
Genau, und das zum Zwecke der Erholung. Und diese Erholungsfunktion in Frankfurt, die ist, hat einen viel höheren Stellenwert als jetzt zum Beispiel im Hintertaunus und hat in Frankfurt auch einen viel höheren Stellenwert als jetzt die Holznutzung.
Ja, weil da greife ich mal vor, eine Frage, die ich später aufgeschrieben habe, aber wenn wir so da jetzt gerade dabei sind, dem Wald wird ja zugeschrieben, der soll als CO2-Speicher dienen. Und auch die Sache, die du gerade gesagt hast, diese verschiedene Funktionen, er soll Holz liefern für den Bau, das ist ja ein neues Thema, zum Heizen, für Pellets und so weiter. Da drängt sich mir die Frage auf, überfordert es den Wald nicht auch ein Stück weit? Also mit überfordern meine ich, dass der Anspruch in der Masse an Rohstoff.
Ja, also man muss tatsächlich, also man kann Schwerpunkte setzen, ne? Man will aber, man darf die anderen Funktionen nicht außer Acht lassen, sonst bricht das Gerippe zusammen. Also Jetzt will ich nicht den Faden verlieren. Also Frankfurt hat einen riesen Stellenwert an Erholungsfunktionen, aber ich kann jetzt aus dem Frankfurter Stadtwald keine Parklandschaft machen. Da wird viel Lebensraum auch drauf gehen. Da wird aber auch, wir sehen es auch als eine Verpflichtung an, einen gewissen Teil unseres Zuwachses als Rohstoff bereitzustellen. Ja, weil wenn wir den nicht bereitstellen, dann kommt davon woanders und der kommt. Ja, solange
wir brauchen Holz.
Genau, wir brauchen Holz. Ja. Und wir schlagen kein Holz ein, weil es nicht nachgefragt wird und weil wir gerne Kettensägen mögen, sondern weil das Holz nachgefragt wird, sei es als Küche, Einrichtung, sei es als Möbelstück, sei es als Brennholz oder sei es als Spanplatte.
Und der Trend zum Bauen mit Holz ist ja auch wieder relativ neu. Spürt ihr sowas schon?
Wir merken gerade, dass viel Holz nachgefragt wird, weil viel gebaut wird, ja. Also Holz wurde immer schon verbaut, gerade in Dachstühlen zum Beispiel. Das hat eine Spitzenklimabilanz im Vergleich zu Beton oder Stahl.
Ja, ja.
aber noch dominieren Beton und Stahl. Ja. Und also diese Komplettholzbauweise, die ist jetzt noch nicht so sehr spürbar, aber dadurch, dass die Baubranche allgemein boomt, ist auch die Nachfrage nach, gerade im Nadelholzbereich, sehr hoch.
Wie ist ein naturnaher Wald aufgebaut? Also ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Stufen.
Ja, genau. Ein naturnaher Wald ist vor allem aufgebaut, also vor allem nicht als Monokultur, ja, sondern als möglichst Mischwald. Und in dem sollen möglichst viele natürliche Prozesse genutzt werden. Ja, zum Beispiel lasse ich die Bäume sich selber verjüngen, womöglich.
Ich meine jetzt mit den Stufen, also hochstammige Bäume, dann kommt Gestrüpp, dann kommen die Niederpflanzen.
Das kommt auch immer drauf an. Also in einem ganz alten Buchenwald gibt es fast nur alte Buchen.
Da wächst halt sonder nichts mehr.
Da wächst nur Buche in der Regel.
Ja, okay.
Also das ist immer so, das hängt vieles ist halt auch von Menschen beeinflusst. Also in Deutschland eigentlich auf 97% der Fläche ist es von Menschen beeinflusst.
Okay.
In irgendeiner Form schon. Es gibt ganz, 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 ganz geringe Urwaldflächen in Deutschland. Ich meine, wir haben jetzt alte Flächen, die jetzt auch schon alt geworden sind, die auch jetzt gezielt alt werden dürfen und dann auch sich selbst überlassen werden für den Rest ihres Daseins. Aber Deutschland ist so zersiedelt, dass es eigentlich keine natürlichen Urwälder mehr gibt, wie jetzt zum Beispiel in Białowieża, in Polen, in
Weißrussland. Das ist der Nationalpark.
Genau. Da gibt es die noch. Die hohen Eichenanteile zum Beispiel, die wir haben, das ist tatsächlich anthropogen bedingt. Also durch den Menschen, der in der Vergangenheit die Eichen zum Beispiel als Fassholz zur Schweinemast
die Eichen
gebraucht hat, genau.
Seit wann wird denn der Waldzustandsbericht erstellt?
Den haben wir seit 1984.
Fast
zumindest den Frankfurter.
Ja, genau. Okay.
Da hat damals
aber das ist älter wie du.
Genau.
Fast.
Nee, doch mal einiges. Ich bin 3 Jahre jünger.
Okay.
Den hat damals der Forstamtsleiter Ebert ins Leben gerufen.
Also das war jetzt kein, wie soll ich sagen, bundesweites Gesetz, dass Waldzustandsberichte also erstellt werden müssen.
Der hessische und der bundesweite, die sind auch jünger.
Okay. Aber Frankfurter Vorreiter?
Genau, ja.
Ah, das ist ja auch mal gut zu hören, dass auch mal da vorangeht. Die Stadt Frankfurt ist ja hat ja auch Wald außerhalb im Stadtgebiet. Wo befindet sich das? Und werden diese Areale auch bei der Bestandserhebung beim Zustandsbericht berücksichtigt?
Die werden tatsächlich nicht berücksichtigt, weil teilweise haben die 84, wurden die noch nicht von der Stadt Frankfurt bewirtschaftet. Die haben zwar zu Frankfurt gehört, durch Eingemeindungen zum Beispiel oder Flächentausche, die wegen dem Flughafenausbau zur Stadt gekommen sind. Die wurden damals von Hessen-Forst bewirtschaftet oder von der Landesforstverwaltung hieß es damals, glaube ich. Also Frankfurt hat traditionell schon seit 650 Jahren dieses Jahr den Wald südlich der Stadt bewirtschaftet. Okay. Es gibt aber auch noch Flächen jetzt im Taunus, Oberursel, Hohe Mark, genau,
okay.
In Friedrichsdorf und in Grafenbruch, die der Stadt Frankfurt gehören. Mhm.
Gut, da steigen wir jetzt mal ein. Welches Ergebnis hat denn der Wahlzustandsbericht 21 gebracht?
Genau, also
ich hatte ja vorher schon mal angedeutet mit der Veränderung. Ich meine, da muss man schon genauer hingucken, welche Bäume sind es jetzt mehr oder weniger.
Also es gab tatsächlich eine leichte Entspannung um grob 2%. Die Sache ist, also es ist eine Entspannung, aber ich würde nicht von einer Entspannung reden. Ja, also es ist immerhin noch...
Das ist kein Trendwende, dass man sagen kann, der Wald erholt sich langsam. Das ist
ein verdammt hohes Niveau, ja, wenn man über... Also wenn man 96% hat, also wenn ich solche also so eine Schadstufe bei meinem Auto hätte, würde ich es abstoßen.
Zumal das ja unterschiedliche Schadstufen sind. Also die einen sind mehr oder weniger. Es gibt da 4 verschiedene Schadstufen.
Genau, es gibt die Schadstufe ist immer, wir nehmen den Belaubungsgrad der Bäume oder Benadelungsgrad der Bäume und je nachdem, wie stark oder die verlichtet sind, kommt dann eine Schadstufe drauf. Also die Schadstufe 0 ist, dem Baum geht es blendend. Schadstufe 1 ist, der Baum hat, bis 25% Nadelverlust, Schadstufe 2 bis 60% Nadelverlust und Schadstufe 3 ist dann gar keine Nadeln oder Blätter oder ein toter Baum eben oder abgestorben. Ja. Und dieses Jahr muss man vielleicht auch ein bisschen dazu sagen, wir nehmen pro Probepunkt 10 Bäume auf und das sind insgesamt 166 Probepunkte, das heißt 1660 Bäume wurden...
Probepunkte sind einzelne Stellplätze von einem Baum oder habt ihr da als Punkt ein Areal?
Wir haben das, damit es statistisch nachvollziehbar ist, haben wir über den gesamten Stadtwald 166 Probepunkte verteilt in einem 500 Meter Raster.
Okay, also der Probepunkt ist dieses große Gebiet, dann
genau,
diese 500.
Genau, an jedem Eckpunkt von diesem Raster ist ein Probepunkt mit jeweils 10 Bäumen.
Okay.
Und bei jedem dieser 10 Bäume wird der Belaubungsgrad festgestellt. Und wenn die Bäume halt tot sind, werden sie ein Jahr aufgenommen und im nächsten Jahr halt dann nicht mehr. Dann wird der nächste lebende Baum aufgenommen. Das waren letztes Jahr 75 Bäume, die neu aufgenommen wurden. Und die sind
natürlich das war nämlich das, was ich mir in die Zahlen lässt, denke ich mir immer, wie findet man diesen Baum, der noch gesund ist?
Achso, die sind festmarkiert.
Ja. Nein, das schon, aber ich meine jetzt, das sind ja dann nur noch einzelne Bäume, kann man da davon sprechen, dass vielleicht so ein kleineres Gebiet mit mehreren Exemplaren gesund ist oder sind es wirklich nur einzelne Bäume, wo man sagt, der ist gesund, der nebendran ist schon so und so geschädigt?
Nee, also jeder Baum wird tatsächlich einzeln
auch. Ja, okay, genau. Werden da alle Altersstufen begutachtet, betrachtet?
Altersstufen ja, aber die Bäume müssen im herrschenden oder vorherrschenden sein. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel nicht die Naturverjüngung auf, die jetzt nur 10 cm hoch ist, sondern tatsächlich Bäume, die mit Krone mitbilden.
Also die schon ein gewisses Level erreicht haben, oder? Sind diese Punkte Stadtwald typisch zusammengesetzt? Weil ich denke, das macht ja nur dann Sinn, wenn man sagt, dieses Areal hat die und so viel Buchen, so und so viel Eichen, so und so viel Nadelbäume oder wie?
Sag mal so, die Punkte sind in einem Raster über die gesamte Fläche verteilt. Und jetzt, dann wird jeder Baum nach Baumart aufgenommen. Das insgesamt, wir haben es glaube ich aufgeführt irgendwo auch, sind 39% der aufgenommenen Bäume sind Eichen. Und 39% sind Eichen, die Buchengruppe sind 29% und die Kiefer hat 32%. Das bildet auch grob die Verteilung ab, die wir im Stadtwald haben.
Kann man jetzt bei der Verbesserung in Anführungszeichen so ein bestimmter Aspekt rausgreifen, wo man sagt, der ist ursächlich dafür, dass es diese leichte, zumindest zwei Verschlechterungen gibt, sagen wir es mal so.
Also sagen wir so, letztes Jahr, also der Stadtwaldbericht, der bildet ja ab den Herbst 2020 bis Sommer 2021. Und wenn man mal zurückguckt, das Klima war relativ gnädig mit uns. Also wir hatten ganz gute Niederschläge, auch im 21er Frühjahr. Und der Sommer war jetzt auch sogar ein bisschen kühler als Durchschnitt.
Der Sommer 20?
21. Dieses Jahr war jetzt auch noch nicht so schlecht, das Frühjahr. Also es hat jetzt nicht so schlimm geregnet. Jetzt staubt es wieder ein bisschen auf den Waldwegen, weil es jetzt seit ein, zwei Wochen nicht mehr geregnet hat. Aber 21 war jetzt, ich würde sagen, Normaljahr. Das war so ein bisschen wie früher in Sommerferien, als ich noch Schüler war. Da hat es halt mal auch mal in zwei Wochen geregnet. Das hat es ja jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr in Frankfurt.
Nee. Also ich will ja nicht immer aus meinem Erfahrungsschatz
plaudern. Also von daher war das jetzt kein Ausreißer. Ja. Und es war jetzt, ich will jetzt nicht sagen, eine Kur, weil das braucht mehrere Jahre, bis so zwei Horrorjahre wieder.
Also ich merke es immer beim Rausgehen, wenn ich mit dem Rad oder zum Laufen rausgehe, ich weiß genau, wenn es draußen schüttet, dann gehe ich weniger gern raus, wie wenn es trocken ist. Ja. Und ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, sagen wir mal 5 Jahre, 6 Jahre, da hat es schon öfter mal auch Stunden geregnet, was wir ja faktisch gar nicht mehr haben. Es nieselt so vor sich hin mal einen halben Tag, aber das sind ja keine Mengen, die sich niederschlagen, also auswirken. Ja.
Wenn es dann kommt, dann kommt es halt alles auf einmal.
Haben wir das?
Auch eher Starkregen hat man jetzt. Nee, Starkregen, aber die bringen halt relativ wenig, wenn die dann oberflächlich abfließen. Kleine Anekdote: Ich habe eine dienstliche Regenjacke, die hatte ich jetzt dreimal an. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren in Frankfurt.
Weil gerade fragen, diesen Winter oder seit du hier bist?
Ich meine, ich habe auch einen Büroarbeitsplatz, aber trotzdem.
Okay, ab und zu bist du ja auch mal draußen. Ja. Ne? Ja. Gibt es eine Baumarten, die unterschiedlich stark betroffen sind? Welche kann man da? Oder kann man, also es gibt ja, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen.
Die Bäume sind eigentlich alle in den oberen 90ern geschädigt, prozentual. Also wo es ein bisschen arg raussticht, ist also man kann dann irgendwie sagen, die Eiche hat ziemlich viel Laub gelassen, aber die Eiche ist relativ zäh. Wo man viele Verluste haben, ist eben bei den Kiefern.
Das sind Nadelbäume.
Das sind Nadelbäume, genau.
Kann man das generell sagen, dass Nadelbäume unter den klimatischen Bedingungen sich schwerer tun wie Laubbäume, oder?
Also die Fichte haben wir zum Beispiel gar nicht mehr in Frankfurt, so gut wie keine. Die wurde bestimmt nach dem Krieg auch gepflanzt, aber schon mal nicht so häufig wie die Kiefer. Und die hat es einfach nicht bis heute geschafft. Die Kiefer ist eigentlich relativ zäh. Ich meine, wenn man in den Süden geht, da wachsen ja eigentlich ganz viele Kiefern. Ne? So Pinien heißen die dann da. Das ist ja auch eine Pinusart. Und es gibt auch viele Kiefern, die stehen ziemlich gut da. Aber die Kiefer, die macht halt entweder ganz oder gar nicht, zumindest was diese Trockenheit angeht, die hält lange durch. So war es auch 19, 20, da hat die dann bis in den Herbst hat die gut durchgehalten und dann hat es einen Schalter umgelegt und dann sind auf einmal ganz, ganz viele abgestorben. Ja.
Okay. So im September. Beim Absterben zugucken können.
Da konnte man dann von Woche zu Woche gucken, mehr Fahlgrün und dann der nächste Stufe war dann braune Nadeln. Und das war nicht ein Ast, der braun wurde, das war dann die komplette Krone.
Kann ich das als Laie auch erkennen?
Ja, echt? Auch immer noch. Ja. Also, okay. Ja. Jetzt nicht mehr so stark, aber das war, ich meine, 2019 hat es ja irgendwann im April mal aufgehört zu regnen. Und im November hat es, glaube ich, wieder angefangen zu regnen. Und ab September haben dann die Kiefern gezeichnet und dann auch richtig, richtig heftig. Und die sind eben stark auch vorgeschädigt.
Sind denn diese Ergebnisse regional mit ähnlicher Tendenz? Also regional meine ich jetzt bundeslandweit, bundesweit, europaweit, wie auch immer man jetzt das regional fassen möchte. Du hast ja sicher auch mal Austausch mit Kollegen aus anderen Gebieten da über Konferenzen, Tagungen
etc. Also wo man es ganz, ganz stark merkt, sind eben die Monokulturen. Ne, das sieht man, wenn man jetzt mit der Bahn irgendwie durch Nordhessen fährt oder in Westerwald zum Beispiel, NRW, gerade diese Fichtenmonokulturen, die sind jetzt hektarweise abgestorben. Bei uns im Taunus auch auf stadteigenen Flächen, das sind auch Monokulturen. In den Mischwäldern ist es tatsächlich besser. Man merkt es aber jetzt auch bei den heimischen Baumarten wie der Buche, die ja tatsächlich eigentlich der deutsche Baum ist, muss man ja sagen. Ist ja in Deutschland eher die Buche als die Eiche immer gewesen, dass die jetzt zum Beispiel im Hainich in Thüringen, wo die ganz lange alt werden durfte, auch da große Flächen.
Trifft das jetzt für Mittelgebirge zu oder auch für
Rhein-Main? Also es gibt stabile Gegenden noch in Deutschland, die sind tatsächlich dann eher in den Mittelgebirgen. Aber es gibt auch, da fällt es, das ist immer das Gesetz des Örtlichen ganz oft. Also klar kann man sagen, eine Mischung ist immer besser als Monokultur.
Mischung Nadel-Laubbaum oder für bestimmte Baumarten Nadeln, bestimmte Baumarten?
Nee, Nadel-Laubbaum, ja. Okay. Ja. Genau, also allgemein bei der Bewirtschaftung, ich setze auch, oder mein Ziel ist es auch, eine Mischung zu haben. Ne? Also einfach, also ein Banker würde jetzt sagen, eine Portfolioerweiterung. Ja? Weil wenn eine Baumart ausfällt, habe ich dann immer noch die anderen, die den Wald als Wald erhalten und keine Kahlfläche zum Beispiel.
Mal kurz noch zum Ende von dem Blog, dann machen wir ein bisschen Musik. Wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, die letzte Sendung, die wir gemacht haben, war im Februar 2020, da war der Waldzustandsbericht 2019. Und ich kann mich noch an eine Sequenz in unserem Gespräch erinnern. Ich hatte damals in der Einleitung gesagt, der Erhalt des Regenwaldes ist wichtig, aber wir haben ja auch Wälder hier, die auf den Blick da. Und da hatte ich den Eindruck, das hat bei dir so Klick gemacht. Das sieht er ja genauso. Hast du den Eindruck, dass die Wahrnehmung oder die Bedeutung des Waldes in der Bevölkerung, Politik war immer inzwischen besser angekommen ist, wie das schon war? Also sprich, dass man mehr auf den Wald achtet und guckt?
Also diese Klimakrise, die hat es auf jeden Fall ein ganz hohes öffentliches Echo gehabt. Also wir haben auf einmal ganz viele Bürgerinnen und Bürger gehabt, die fragen wollten, wie können wir dem Wald helfen? Auch Firmen, die dann helfen wollten teilweise auch nur in ein bisschen Greenwashing betreiben wollten oder sowas. Aber das war auf einmal ganz, ganz arg, große Betroffenheit, auch ein bisschen trendy, sich für den Wald zu engagieren. Das gab es vorher so nicht.
Schlägt sich an den Maßnahmen nieder oder in den Vorgaben? Aber ich meine, das hat ja wahrscheinlich viel mit Politik zu tun, was die Politik vorgibt.
Ja, richtig. Also mein, dadurch, dass so viel Wald kaputt gegangen ist, gibt es jetzt auch glücklicherweise Fördertöpfe vom Land Hessen zum Beispiel. Und da sind auch EU-Mittel drin. Die gab es vorher gar nicht. Das sind richtig gute. Man ist halt die Frage, wie sie jetzt halt laufen, weil viele Waldbesitzerinnen, Waldbesitzer beantragen gerade diese Förderungen.
Also auch private Waldbesitzer.
Ja. Genau. Okay. Die werden auch ein bisschen bevorzugt, weil viele Leute leben ja auch vom Wald oder gerade kleinere Gemeinden leben vom Wald. Die werden jetzt bei dieser Förderung auch ein bisschen bevorzugt. Also ich als Stadt Frankfurt muss dann vielleicht ein bisschen länger auf meine Fördergelder warten, beziehungsweise hoffen, dass ich es überhaupt kriege, weil derzeit gibt der Staat sehr viel Geld aus und es ist immer die Frage, wo kommt es an?
Ja. Gut, vielen Dank mal, bis hier, Herr Peter. Ich mache jetzt mal etwas Musik. Ich habe den Bob Marley und die Wailers mit Natural Mystic. Jetzt muss ich zuerst das einschalten. So, wir sind wieder auf Sendung Radio X Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir reden heute über den Stadtwald, über den Waldzustandsbericht. Wir haben jetzt im ersten Block doch etwas ausführlicher über das Thema gesprochen. Jetzt wollte ich mal, Peter, einen Faktor rausgreifen, der nach meiner Wahrnehmung, ich bin ja jetzt ein absoluter Laie, sondern nur ein Naturraumgenießer, eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Faktor Wasser. Beim Standort von einzelnen Baumarten gibt es ja drei Faktoren, berichtige mich, wenn das falsch ist, die ausschlaggebend sind, ist einmal das Licht, das wird sich nicht ändern, noch steht die Sonne in dem Verhältnis zur Erde, wie wir es gewohnt sind. Nährstoffgehalt, schon da wird es wahrscheinlich etwas fraglicher, und aber ganz besonders die Verfügbarkeit von Wasser. Was ist denn jetzt von diesen drei Faktoren für die einzelne Baumart herausragend wichtig oder wird es gleichgewichtet?
Gleichgewichtet, also wenn eins fehlt, ist immer blöd.
Ja.
was halt jetzt die letzten Jahre, also auch die Nährstoffe, die sind in den letzten Jahrzehnten vom Menschen sehr beeinflusst worden. Stickstoffeintrag als Stichwort. Also so herrscht kein Stickstoffmangel im Wald, kann man fest davon ausgehen. Mittlerweile eher zu viel Stickstoff. Also was derzeit eben die größte Stellschraube oder das größte Stellrad ist, ist einfach der Wasservorrat. Und gerade im Frühjahr als auch über den Sommer, wenn die Bäume in der aktiven Phase sind, insbesondere im Frühjahr, wenn sie in die Pötte kommen und Baumkronen explodieren und
Die Nachkommen
produziert werden sollen. Ich meine, das klappt auch, wenn der Baum geschwächt ist. Das merken wir immer an diesen Mega-Samenproduktionen der letzten Jahre. Gerade jetzt in
diesem. Aber das ist doch eher ein Abwehrreflex von dem Baum, wenn er viel.
Aber er hat dann eben weniger in Schutz investiert, weniger Energie gegen Schädlinge zum Beispiel, aber dann halt alles in die Nachkommenproduktion, weil er wahrscheinlich gewusst hat, es wird eng. Wir waren beim Wasser.
Ja, genau. das sind immer so viele Aspekte, dass ich einfach denke, ich muss mir ein bisschen mehr zurückhalten.
Ich meine, den Satz Wasser ist Leben, den kennt jedes Kind und so ist es auch im Wald. Es gibt natürlich auch aride Waldgebiete, aber unsere...
Aride sind trockene.
Zum Beispiel jetzt, ich kann mich an den Campingplatz erinnern, wo ich als Kind war, da waren auch Wälder, aber das waren halt trockenheitsangepasste Kiefern zum Beispiel. Und unsere Bäume hier im Wald in Frankfurt sind halt unter anderen Bedingungen groß geworden. Und wenn es jetzt eine Klimaveränderung gibt, wie sie es gerade haben, die sehr schnell vor sich geht, also schneller als ein Baumleben viel schneller als ein Baumleben, dann kann das eben dazu führen, dass die Bäume zu wenig Wasser haben.
Welche Rolle spielt denn das Mikroklima am Boden für den Baum selber? Ich meine, das ist Mikroklima für andere niedere Pflanzen, für Tiere, für Würmer etc. Wichtig ist ja, aber spielt es auch für die einzelnen Bäume eine Rolle?
Für den Einzelnen auf jeden Fall. Also ein Bestand ist dann immer ein bisschen resilienter als ein einzelner Baum, aber wo merkt man es zum Beispiel, wenn eine Straße durch den Wald führt? Ja, die Bäume an der Straße, die haben ein anderes Mikroklima als die jetzt 100 Meter weiter im Bestand drin und die sind dann immer auch anfälliger gegenüber Krankheiten oder Sonnenbrand gibt es auch bei Bäumen zum Beispiel. Okay. Ja.
Wenn sie ungeschützt dastehen, vor allem wahrscheinlich für Jüngere, für den Nachwuchs wichtig?
Nee, die stellen sich tatsächlich drauf ein.
Okay. Die also die dann Großen eine andere schützen nicht die Kleinen, oder?
Also jetzt am Straßenrand weniger zum Beispiel, aber im Wald schon.
Ja, genau. Okay. Gibt es unterschiedliche Anforderungen ans Wasserangebot, vermute ich jetzt mal in der einzelnen Wachstumsphase, also Jugend, Mittelalter, Alter, wie auch immer, kann man das so trennen? Ein junger Baum braucht wahrscheinlich vielleicht
mehr. Also ein junger Baum braucht auf jeden Fall weniger Wasser pro Baum, ne? Weil so ein größerer Baum hat ja viel mehr Laubfläche, die transpiriert, die auch Wasser hochzieht. Von daher hat aber auch ein großer Baum ein größeres Wurzelwerk, mit dem er Wasser ansaugen kann. Also Wasser brauchen sie alle.
Ne? Was hältst du jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht von der esoterischen Fragezeichen, Anmutung, dass Bäume kommunizieren, weil du das mit den Wurzeln gesagt hast, mir das gerade so eingefallen.
Ja, da bin ich nicht wirklich sprichfest. Also so das mit dem Kommunizieren kann sein, dass die über die Mykorrhiza, also durch Pilze zum Beispiel, die sich ja auch mit den Wurzeln verbinden und dann durch kann der Baum viel mehr Wasser aufnehmen, muss natürlich ein paar Nährstoffe abgeben, dass es da die ein oder andere Mitteilung oder Strömungsabriss vielleicht gibt.
Ja, wobei immer die Frage ist, was ist eine Mitteilung?
Ja, genau. Ja. Also die werden da jetzt nicht Brieffreundschaften haben, aber die sagen da vielleicht, oh, da ist vielleicht was gekappt worden. Da tun wir jetzt mal die Wasserzufuhr ein bisschen einschränken dahingehend oder die Nährstoffabgabe.
Ja, okay.
Bin ich jetzt nicht so...
Ja. Also. Tom, da tun sich ja die Wissenschaftler schwer mit diesen Sachen. Jetzt gehen wir mal auf einen anderen Aspekt ein, den du vorher schon in deiner Einleitung angeführt hast. Der Wald als Wirtschaftsfaktor. Mhm. Du hast schon mal gesagt, wofür wird denn das geschlagene Holz verwendet und wie wichtig ist dieser Faktor für die Stadt?
Mhm. Also für die Stadt Frankfurt... deckt es einige Einnahmen Ausgaben fürs Grünflächenamt, die können damit gedeckelt werden. Damit werden dann zum Beispiel Waldweg unterhalten, aber eben auch in den Parks manchmal ausgeholfen, wenn wir gute Jahre haben finanziell. Es gibt ja Zeiten, da ist der Holzpreis sehr gut. Wir schlagen in einem normalen Jahr laut Forsteinrichtung, das ist unser Regelwerk, an das wir uns eigentlich halten wollen in Normaljahren, wie es das noch gab, dürfen wir, 23.000 Festmeter, also Kubikmeter Holz einschlagen, jährlich nachhaltig.
Sind es dann immer ausgewählte Gebiete, wo man sagt, dieses Jahr ist dieses Areal dran oder guckt ihr euch die Bäume dann wirklich an nach dem Motto, die bringen am meisten?
Sowohl als auch, also so ein Baum läuft ja nicht weg, von daher weiß ich ja schon, wenn ich den Bestand angucke, hier steht wertvolles Holz oder weniger wertvolles Holz. In den nächsten 10 Jahren, wir machen 10-Jahrespläne.
Okay.
Also alle 10 Jahre machen wir einen 10-Jahresplan. Und dann geht da ein Externer rein, der sagt hier, das Potenzial ist da. Und dann wird die Stadt gefragt, hier Stadt, was willst du haben? Willst du viel Geld haben? Willst du viel Erholung haben? Willst du sonst was haben? Und
dementsprechend, also das ist ein umfassendes Konzept.
Ja, ja. Also man sieht jetzt meine Hände nicht im Radio, aber das Buchwerk, wenn jede Seite einzeln ausgedruckt ist, ist ungefähr 1,5 Meter breit.
Okay.
Ne? In DIN A4 Größe. Also da ist jeder Bestand dann begangen und dann wird da das Potenzial festgehalten. Und natürlich gibt es im Wald mehr wertvolle Bäume und also weniger wertvolle Bäume. Also die dicken Stämme, die gehen dann in die, also Laubstämme, daraus werden in der Regel Möbel gemacht. Die sind dann eben wertvoll.
Habt ihr feste Abnehmer für, also was weiß ich, Sägewerke oder Möbelfabrikanten?
Ja,
oder,
genau. Ja. Also die gerade diese wertvollen Sortimente, die bleiben dann in der Rhön haben wir einen Abnehmer für Eiche zum Beispiel, dann in Aschaffenburg für die Buche zum Beispiel. für diese wertvolleren Sortimente. Für die fahren manche Kunden auch extra nach Frankfurt.
Habt ihr unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftlichkeit ein Brot und wie heißt der Baum? Brot und Magenbrau?
Also
ein ja. Baum, wo er sagt, der ist schon besonders ertragreich, also finanziell wirtschaftlich?
Also wirtschaftlich tatsächlich ist es das Nadelholz. Ja, ich mache so eine Fichte, die wächst bei uns halt vor allem im Taunus und die hat ganz, ganz oft fürs Grünflächenamt ganz viel Ertrag abgeworfen. Da hat man dann, wie der Fichtenpreis pro Kubikmeter, der lag. Der liegt jetzt bald wieder derzeit, wie es ausschaut, bei so um die 90 Euro pro Kubikmeter. Genau. Und das ist mal ein Wort, weil die Fichte wächst auf engem Raum pro Fläche ein sehr hohes Volumen zu. Ja? Und das kann ich sehr billig ernten, mit einer Maschine zum Beispiel, kann ich das sehr günstig ernten und ich kann richtig viel Geld dafür bekommen, ne? In kurzer Zeit. Eine Eiche hingegen, also eine Fichte, die braucht so 60, 70 Jahre, bis ich sie ernten kann. Und bei einer Eiche sind es dann so, die fängt erst so bei 60 Jahren an, überhaupt ein bisschen Geld abzuwerfen. Ja? Das heißt, die Verzinsung ist ums Dreifache länger und das Geld, das kommt zwar schon ein bisschen mehr raus, aber in der gleichen Zeit kann ich halt dreimal eine Fichten.
Ich muss jetzt nochmal auf das von vorher zurückkommen, mit dem, was mir, wie gesagt, seit geraumer Zeit so im Kopf vom Geister, dass eben Holz mehr zum Bauen eingesetzt werden. So, weil ich jetzt nicht an Dachstühle denke, sondern ans Fundament oder den Stock etc. Welche Bäume sind da besonders geeignet?
Tatsächlich auch wie das Nadelholz.
Ja.
Ja.
Okay. Also ist es robuster?
Oder das ist nicht robuster, es ist halt um die Hälfte leichter.
Okay.
Es wächst schneller, es wächst vor allem gerade. Ich muss weniger Aufwand betreiben, um aus dem Runden was Eckiges zu machen. Ja, das sind Massenstandardsortimente, die daraus gemacht werden können, weil die Bäume sehen erstmal alle gleich aus. Mhm. Ja, die sind alle relativ leicht auch zu zersägen. Ja, die werden dann, da macht die Säge 2 Meter/Sekunde und es geht ratzfatz und die Ernte ist günstig, es wächst schnell, es ist standardisierbar, ganz leicht und es ist eben, ja, die Bauindustrie hat ja Standards, die sie eben braucht.
Leichter auch zu handeln für die.
Genau, richtig. Ja. Und Laubholz ist einfach mal doppelt so schwer. Es wächst viel langsamer. Dann wächst es auch noch ganz oft krumm. Mhm. Ich habe bei einem Buchenstamm, ja, habe ich im Endeffekt, vielleicht kriege ich 40% von dem Baum, ja, manchmal bei dem älteren auch 50-60% von dem Baum, aus denen kann ich Brettern machen. Dann fällt da noch mal ein bisschen Verschnitt an. Ja. Und bei der Fichte ist es halt kann ich aus 90% des Baumes Bretter machen. Ne? Und da fällt ein viel geringerer Verschnitt dann auch noch im Sägewerk an.
Ist es für dich ein Balanceakt zwischen Natur und wirtschaftlichen Aspekten?
Balance aus Natur und wirtschaftlichen Aspekten? Ja, aber das ist ja Teil des Jobs. Also,
das war jetzt harmonisch
ausgesprochen. Das macht das Ganze ja spannend, sonst könnte es jeder machen. Ja, okay. Also der, was weiß ich, vielleicht im Internet mal was zu einem Baum gelesen hat, das hat ja einmal eine wirtschaftliche Komponente, dann hat es eine biologische Komponente, es hat eine technische Komponente noch und eben noch die Ökosystemkomponente. Und wir sind halt auf vielen Flächen, haben wir eine Ausgangssituation, die sehr naturfremd ist. Die bauen wir in Frankfurt schon seit vielen Jahren um. Und jetzt kommt eben noch der Klimawandel dazu. Das kann man halt nicht schnell genug umbauen.
Darüber sprechen wir dann nachher im nächsten Blog. Nochmal jetzt an dich vielen Dank bis hierher. Ich mache jetzt nochmal etwas Musik und habe den Peter Tosh mit Bush Doctor. Heute gibt's Reggae. Das war jetzt ein bisschen ein abruptes Ende, aber wir müssen weitermachen. Wir haben noch ein paar Sätze loszuwerden. Peter, jetzt reden wir mal über, also Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen über den Wald, Waldzustandsbericht, jetzt mal über die Zukunft des Waldes. Nochmal so ein bisschen zurück zu dem von vorher. Können sich denn geschädigte Bäume im Bestand wieder erholen?
Das kommt ganz arg auf die Baumart an und wie die Bäume geschädigt sind. Also die Kiefern, über die ich vorhin gesprochen habe, die sind hops gegangen. Da ist die gesamte Krone abgestorben, also die Nadeln. Von daher konnte sich der Baum auch nicht mehr ernähren danach. Und die sind dann komplett abgestorben. Bei den Buchen, sehen wir es auch ganz oft, dass die ganze Rinde abplatzt, einfach weil es zu heiß ist. Also das sind rein physikalische Sachen, die dann da abgehen. Da kann es noch so viel, na gut, wenn es regnet, wird es nicht so 40 Grad heiß. Mhm. Aber das waren dann einfach ganz, ganz heiße Tage. In Tropen
schon, oder?
Ja, wahrscheinlich. Genau, in Tropen gibt es ja auch Regenwald. Und da ist ja auch sehr warm, aber da gibt es immerhin genug Wasser. Aber irgendwann kommt ein Baum halt auch mal an seine physikalischen Grenzen, wenn es zu heiß wird. Also wenn ich über 42 Grad Fieber habe, dann gerinnt bei mir auch das Eiweiß, bei meinem Spiegelei auch. Mhm. Ja, so ähnlich kann man das sich dann auch beim Baum vorstellen, dass dann einfach physikalisch was passiert, wo auch der Baum abstirbt. Und wenn die Buche ihre Rinde verloren hat, stirbt die auch ab. Wer sehr zäh ist die Eiche. Ja, haben wir im Waldzustandsbericht jetzt auch gesehen, dass die auch sehr hohe Schadlevel hat, aber da haben wir noch die meiste Hoffnung, dass die sich erholen kann.
Hm. Gibt es da, dass Einschläge als Verjüngungsmaßnahme bezeichnet werden können?
Also ja, Verjüngung für den Wald. Sind Einschläge ein gängiges Mittel, um Wald zu verjüngen. Allerdings haben wir das jetzt, seit es diese Klimakatastrophenjahre jetzt die letzte Zeit gab, nicht mehr gemacht. Also es gibt zum Beispiel, die Eiche braucht sehr viel Licht. Ja, da muss ich, wenn ich die verjüngen will, mindestens laut Lehrbuch 0,3 Hektar geben. Besser ist ein Hektar Licht, mhm. Ja, einen Freiraum schaffen, wo dann sich die Eiche entwickeln kann.
Wie erfolgt eine Verjüngungsmaßnahme auf natürliche Weise?
Auf natürliche Weise.
Also jetzt, ohne Eingriff?
Ja.
Ich habe jetzt was Bestimmtes im Kopf. Das sind die Eicheln, die man auf irgendwelchen Ständen auslegt, damit Vögel kommen und
das
so weiter.
Das geht natürlich auch, ja, okay. Mit dem Eichhörnchen und dem Eichelher. Ja. Dass die Eiche dann aber auch wächst. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Baumarten und jede verjüngt sich anders. Wenn wir jetzt auf die Eiche raus wollen, die verjüngt sich vor allem auf Störungsflächen. Ja, weil die viel Licht braucht. Ich kriege eine Eiche in einem geschlossenen Buchenbestand, ist die nach 2 Jahren spätestens tot. Mhm. Ne? Also die kommt nicht hoch. Die Eiche ist eine Lichtbaumart, die braucht eine Störungsfläche. Die hat sich in Deutschland zum Beispiel da verbreitet, wo im Mittelalter die Dörfer waren. Die haben erstmal alle Buchen gerodet, ja, da wo es Dorf war. Und dann kamen da die Eichen nach, weil viel Licht da war. Mhm. Und die Eiche braucht eben viel Licht. Die Buche hingegen, wenn die sich verjüngt, die ist sehr schattentolerant. Und in so einem geschlossenen Buchenbestand, da kommt eigentlich nur die Buche, kann da überleben als junger Baum. Alle anderen sterben in der Regel ab. Die Tanne kann noch vielleicht ein bisschen mithalten als sehr schattentolerante Baumart.
Wie ist es bei einem Mischwald? Die Anforderungen sind ja wahrscheinlich unterschiedlich, genau, vom Nadel zum Laubbaum.
Da kommt dann einfach ganz oft die menschliche Waldbewirtschaftung dann eben zu tragen, ne? Um dann so eine Mischung zu gestalten, wie ich sie ganz gerne hätte.
Ne? Wie muss ein Wald der Zukunft aussehen? Also ich nehme an, ihr probiert schon Teste, wobei die Frage ist, wie funktioniert so ein Test? Im Labor wird es wahrscheinlich nicht sein, geht ihr hin.
Freilandlabor.
Freiland, okay, ja. Aber ihr schmeißt ja nicht, irgendeine Frucht im Boden und dann in 20 Jahren guckt man, ob das funktioniert hat. So lange können wir doch wahrscheinlich gar nicht warten. Nehmt ihr Erfahrungsberichte, habt ihr Areale jetzt wieder wie vorher bei der Schadenserhebung auch Testareale? Wie läuft das ab?
Ich kann ja mal... Also wir gehen ja alle davon aus, dass es eine Klimaerwärmung gibt. Ja. Ja, jetzt sei denn, demnächst fallen hier ganz viele Atombomben, dann gibt es vielleicht wieder eine Abkühlung.
Was wir nicht hoffen.
Was wir auf keinen Fall hoffen, aber auf den Klimawandel, so wie er jetzt kommt, den wollen wir eigentlich auch nicht haben. Mhm. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er kommt. Von daher erwarten wir, dass es wärmer wird und wir in Zukunft wärmetolerantere Baumarten im Wald stehen haben. Jetzt ist der Klimawandel schneller als die natürliche Migration. So eine Eichel, wenn du dir die anguckst, die ist so 2-3 Zentimeter groß, bis die jetzt aus dem mediterranen Bereich hier nach Frankfurt gewandert ist, da vergehen ein paar hundert Jahre.
Also auf die natürliche Weise.
Genau, auf die natürliche Weise. Auch wenn der Eichelher mal einen Kilometer fliegt, das dauert trotzdem sehr lange. Ja. Die würde zum Beispiel die Pflaumeiche, die schon flächendeckend in Frankreich vertreten ist, auch schon in Freiburg ist, die würde jetzt auch natürlich zu uns einwandern. Allerdings ist der Klimawandel ein bisschen zu schnell und deswegen tun wir die zum Beispiel auch aktiv schon ein bisschen pflanzen. Die Goethe-Uni hat zum Beispiel schon seit über 10 Jahren Testflächen bei uns im
Also diese Sachen laufen schon seit Jahren.
Das war jetzt die Goethe-Uni zum Beispiel, genau. Die hat es auf unseren Flächen gemacht. Das Projekt läuft jetzt leider aus, die Fläche wird zumindest von uns weitergepflegt und steht dann auch der Wissenschaft zur Verfügung, wo diese Eichen eben erprobt werden. Mediterrane Eichen, also nicht nur die Pflaumeiche, auch die ungarische Eiche zum Beispiel. Ansonsten legen wir jetzt einfach Testflächen an. Zum Beispiel auch mit mediterranen Buchen in Oberrath oder der Herr Eckert hat mal ganz, ganz viele verschiedene Baumarten jetzt ausprobiert, natürlich auch vermerkt, was wir das sind. Das ist was die Libanon-Zeder hat er mal ausprobiert oder die
Himalaya-Zeder. Sind diese Mittelmeerbäume schon ein Thema hier?
Also noch nicht flächendeckend. Wir sind da immer, tatsächlich ist die Zunft ein bisschen konservativ, weil einfach der Wald auch so langsam wächst.
Ja.
Das ist jetzt aber auch nicht angebracht, hier in Aktionismus zu verfallen und hier die italienischen oder die nordafrikanischen Baumschulen leer zu kaufen und hier einzupflanzen. Weil man weiß ja jetzt auch nicht, wie sich mediterrane Baumarten auf die heimische Fauna, Flora auswirkt. Ja, das ist ja ein komplexes Lebensraum. Ich sehe es an unseren Roteichen aus Nordamerika. Die sind super stabil, aber biologische Wüste. Ja, das ist nicht wirklich erquickend in dem Bestand.
Nochmal auf den Zeitfaktor. Wann lässt sich denn das abschätzen? Nach welchem Zeitraum lässt sich abschätzen, dass ein Baum dann tatsächlich hier heimisch werden kann? Ist ja wie was du sagst mit dem Zeitfaktor. Ich kann ja nicht 60 Jahre warten und sagen, das war jetzt ein schlechter Versuch, jetzt nehmen wir den anderen zurück.
Ja, was anderes bleibt uns da aber wahrscheinlich tatsächlich nicht übrig. Also,
wie ist das mit Erfahrungswerte jetzt aus anderen Regionen, Weltregionen?
Die Sache ist ja...
Du hast ja vorher gesagt, du warst mal in Kanada
studiert. Was wir oft feststellen ist, dass zum Beispiel die Douglasie aus Nordamerika oder die Roteiche aus Nordamerika bei uns wunderbar wachsen. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass die ganzen Schädlinge noch in Kanada und Nordamerika vor allem heimisch sind und noch nicht mit rübergekommen sind. Die wächst bei uns wunderbar. In Kanada, da habe ich ein Wiederaufforstungsprojekt mitbetreut. Da haben die, das war sehr wirtschaftlich geprägt, da haben die jetzt nicht die heimische Schwarzfichte zum Beispiel heißt sie, gepflanzt, sondern die europäische Fichte, weil die da viel schneller wächst und viel weniger Schäden macht, Schädlinge hat. Ja, also von daher ist es schwer, die wissenschaftlichen Ergebnisse auf andere Kontinente oder Weltregionen zu übertragen.
Ne? Also, Versuch und Irrtum.
Ja, Versuch und Irrtum. Und wir haben halt eine Entwicklung, die sehr schnell ist.
Gerade beim Klima
derzeit. Es gibt aus Bayern hat ein Wissenschaftler für uns mal einen Klimazug entwickelt, der projiziert, wo wir in den nächsten 100 Jahren sind, wenn der Klimawandel so weitergeht. Und da sind wir in Frankfurt, in 60 Jahren schon so auf der Höhe von Marseille. Und theoretisch, ja, da haben wir das Klima von Marseille und in 100 Jahren dann von so einer Region, die ist ein bisschen westlich von Barcelona. Also so ein kleines Mittelgebirge, aber Barcelona ist immerhin eine Hausnummer. Ne? Und das ist dann halt, eigentlich müsste man jetzt schon dahin gucken, aber es kann so viel passieren. Ne? Also das ist, also wir machen ein bisschen was, deswegen setzen wir auch auf eine Mischung, ein breites Portfolio. Es gibt auch zum Beispiel haben wir jetzt ein Forschungsprojekt, das wir anfangen mit Buchengenen. Es gibt Buchen, die haben ein gewisses Gen. Und wenn das vorhanden ist, sind die sehr trockenheitsrelevant. Also vielleicht können wir die Entwicklung auch mit der Buche bestreiten. Ja? Zumindest in einer Mischung.
Peter, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich könnte noch mal 2 Stunden, ich bin ganz begeistert. Vor allem toll, was du uns an Informationen geliefert hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht 10 Jahre warten, bis wir sagen können, die Bäume passen, um eine Sendung zu machen. Vielleicht können wir ja früher mal, oder später, in näherer Zeit mal ausführlich über die Zukunft vom Wald sprechen. Vielen Dank.
Ja.
Ich habe nur kurz zwei Termine. 3.4. gibt es eine Raddemo ab 15 Uhr. Start Meinkeit zum Fechenheimer Wald. Informationen gibt es da unter www.greenpeace-frankfurt.de. Und in der Veranstaltungsreihe Argumente gegen den Autobahnausbau, Thema Verkehr, da geht es um Alternativen für den Verkehr im Osten von Frankfurt. Am 5. Mai, 19 Uhr im Südbahnhof, Informationenbündnis-verkehrswende-frankfurt.de. Und unser nächster Schnupperabend ist am 9.5. in Zukunft immer am zweiten Montag im Monat, 19 bis 20 Uhr, Informationen unter greenpeace-frankfurt.de. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, euch später eingeschaltet habt, Radio X plus 7. Und ich habe jetzt noch ein paar Takte vom Bob Marley und die Wailers mit Three Little Birds.